In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen auf den Immobilieninvestment- und Vermietungsmärkten. Dazu haben wir erneut Head of Research Inga Schwarz und Managing Director Andreas Völke eingeladen. Neben dem gestiegenen Interesse an Shoppingcenter sprechen wir auch über Nischen-Asset-Klassen wie Healthcare und Datacenter. Wie immer wagen wir am Ende der Aufnahme einen Blick in die Zukunft und besprechen die Erwartungen für das zweite Halbjahr 2025. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings – die Immobilienwelt im Wandel.
Andreas hört ja jeden unserer Podcasts, gewollt oder nicht. Und daher weiß er, dass wir jetzt ja mit neuen Fragen starten. Und daher würde ich von euch beiden gerne wissen, ohne welche App könntet ihr gar nicht mehr leben? Inga, starten wir doch mit dir.
Signal.
Das ging schnell. Andreas?
Ja, da muss ich zustimmen. Signal ist ja unsere Pflichtkommunikations-App innerhalb des Unternehmens. Aber privat würde ich natürlich ungern auf Instagram und auf LinkedIn und auf WhatsApp verzichten.
Ah, sehr gut. Endlich mal jemand, der LinkedIn sagt. Darauf hatte ich gehofft. Und jetzt die zweite Frage, da wir uns im Sommer befinden. Welche Urlaubslektüre oder Andreas, welchen Podcast würdest du denn den Urlaubern jetzt empfehlen, die jetzt gerade auf dem Weg sind?
Weil sie voller Freude und Zuversicht in den Urlaub fahren, hilft es dann immer wieder zum Boden der Tatsachen zurückzukehren, wenn man den Podcast der Zeit, das Politikteil, hört. Sehr aufschlussreich, sehr reflektiert, sehr dezidiert, manchmal ernüchternd, aber eine gute Balance in der Euphorie des Urlaubs.
Inga, da ich ja weiß, dass du nicht so gerne Podcast hörst, welche Lektüre würdest du empfehlen?
Ich habe gerade zwei Bücher angefangen, komme aber wenig weit damit. Das eine ist Warten auf Godot und das andere ist Orbital. Das hat letztes Jahr den Booker Prize gewonnen. Ein kleines, schmales Buch, aber ich bin noch nicht viel weiter als, glaube ich, Seite 23. Deswegen nehme ich gerne alle mit auf die Reise ins Orbit.
Ja, vielleicht lese ich ja auch beides mal. Warten auf Godot habe ich mir auch immer vorgenommen, aber nie gelesen. Ja, und dann willkommen ihr beiden. Heute soll es ja um das erste Halbjahr gehen und wir haben ja eben schon ein bisschen diskutiert und ich bin gespannt, ob wir dieses Mal unter einer halben Stunde bleiben. Inga, starten wir doch mit den Investmentmärkten. Irgendwie waren ja die Zahlen in diesem Halbjahr ja doch ein bisschen verhalten. Die Investmentmärkte haben ja scheinbar eine Verschnaufspause eingelegt. Kannst du uns denn kurz durch das erste Halbjahr 2025 führen?
Ja, wir haben ein zweigeteiltes erstes Halbjahr gesehen. Also wir sind ja in Q1 gestartet mit einer wirklich gestiegenen Pitch-Aktivität. Es war mehr Sicherheit im System, Inflation runtergekommen, mehr Sicherheit bei den Marktakteuren. Wir wussten besser mit diesen Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg und auch aus der Pandemie umzugehen. Wirklich, wir haben viel gepitcht, wir haben erfolgreich gepitcht. Wir haben gute Zahlen aus dem ersten Quartal. Wir dürfen nicht vergessen, das Upper West wurde gesigned. Wichtiger, signalgebender Deal in Berlin, über 400 Millionen Euro. Und wir haben wirklich auch gutes Sentiment eigentlich gehabt. Wir haben die Wahl zur Bundesregierung gesehen. Wir haben gesehen, dass die Schuldenbremse gelöst wurde. Wir haben das Infrastrukturpaket auf den Weg gebracht, beziehungsweise die Bundesregierung. Das hat positives Sentiment in den Markt gebracht, weil ganz klar war, diese deutsche Wirtschaft würde irgendwann wahrscheinlich zeitverzögert davon profitieren. Es gab aber Momente der Irritation im zweiten Quartal. Es begann auch mit diesen reciprocal tariffs, die Donald Trump im Weißen Haus vorgestellt hat. Und die Welt musste lernen, mit dieser erratischen Politik des US-Präsidenten umzugehen, mit seiner Art und Weise, Dinge zu bewegen, nach vorne zu gehen und dann vielleicht hinterher die Dinge ein bisschen verändert zu bewegen. Die Finanzmärkte haben entsprechend reagiert, beziehungsweise nicht reagiert. Und man sieht, das wird jetzt als das neue Normal ein Stück weit gesehen. Wir haben auch kriegerische Auseinandersetzungen gesehen, die eskalieren, wie der Angriff der Israelis auf den Iran. Das hat Unsicherheit in die Märkte gebracht, auch auf Investorenseite, zumal ja diese ungelösten Handelsdiskussionen deutlich auf die Wirtschaft einwirken werden. Inwieweit ist schwierig einzuschätzen. Das zweite Quartal stand also hinter dieser Veränderung und unter dem Schatten der veränderten Situation. Und die Investoren haben sich zurückgenommen, ein Stück weit haben normal ihre Deals vielleicht auch neu gedacht. Aber es ist Bewegung im Markt. Und wir können insgesamt auf ein gutes erstes Halbjahr, also ein zufriedenstellendes Zurückblicken. Also wir sind insgesamt im Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr mit einem Investmentvolumen von knapp 16 Milliarden. Und ganz wichtig ist hierbei das große Interesse an Wohnimmobilien, insbesondere ein starkes erstes Quartal. Im zweiten Quartal ein bisschen verhaltener auf dem Resi-Markt, was dem Umstand geschuldet ist, dass da einfach kein Produkt war. Wir sehen jetzt mehr Produkt im Markt, im Resi-Bereich, da sehen wir deutlich mehr Dynamik im zweiten Halbjahr, gestützt von einem wirklich guten Nutzermarkt mit einer guten Perspektive. Retail ist in diesem Jahr bis jetzt, hat die Nase vorne mit dem stärksten Investmentvolumen. Da trägt auch unter anderem die Übernahme von Porter bei. Aber wir sehen deutlich mehr Dynamik bei Shoppingcentern. Da nutzen Investoren wieder ihre Chancen. Bei Logistik sehen wir wirklich auch gute und stabile Bewegung. Ein bisschen schwieriger ist es noch bei Office. Das Upper West ist ein positives Signal gewesen, aber hier ist noch eine gewisse Zurückhaltung im Markt. Hier ist das Pricing an der einen oder anderen Stelle noch herausfordernd. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir im zweiten Halbjahr wirklich auch signalbringende Investment-Deals auch da sehen werden. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu Andreas.
Ja, perfekt, weil gerade Office lief ja im Investmentbereich nicht so gut, die Nutzermärkte hingegen im Bürobereich, gerade auch hier in Frankfurt, wenn ich hier rausgucke, hier gab es ja eigentlich ganz gute Deals, von denen du berichten kannst, Andreas, oder?
Ja, bevor ich von den guten Dingen berichte, habe ich natürlich auch wieder was Negatives dabei. Schlaufe zu machen. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier uns ein bisschen über den Zustand des deutschen Immobilienmarktes auseinanderzusetzen, auszutauschen. Ich habe so ein bisschen überlegt im Vorfeld des Podcasts, ja, was für eine Meinung habe ich denn eigentlich? Und eben kam so ein bisschen die Urlaubslektüre-Empfehlung Warten auf Godot. Ist so ein bisschen Warten auf den Aufschwung. Ja, wir haben vor 2,5 Jahren, glaube ich, auf der MIPIM den Spruch gelernt, survive until 25. Wir sind jetzt mitten in 2025 und der Aufschwung ist noch nicht so von der Substanz her wirklich greifbar. Also gut, es gibt einiges an Licht, es gibt auch einiges an Schatten. Es ist aber noch kein wirklicher Aufschwung tatsächlich vonstatten gegangen im ersten Halbjahr. Und wenn ich dann zurückblicke auch zum ersten Halbjahr 2024, da hatten wir auch einige sehr gute Deals im ersten Halbjahr. Die Zahlen haben einiges versprochen und dann gab es wirklich nochmal einen Einbruch im dritten Quartal 2024, sodass das Gesamtjahr letztes Jahr so okay war, aber nicht das geliefert hat, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Und da habe ich so ein bisschen Angst, auch in diesem Jahr, dass wir so ein bisschen auf der Mittelstrecke wieder so ein bisschen aus der Puste kommen. Ich lasse mich aber gerne heute von einem Gegenteil überzeugen, denn was Inga gesagt hat, stimmt ja. Wir gewöhnen uns zum Teil auch an die neuen globalen Verhältnisse. Wir gewöhnen uns an Krisennachrichten und Krisenereignisse in der Welt. Die Börse reagiert relativ gelassen, was ich eigentlich ganz gut finde, dass man nicht bei jedem Aufreger sofort die Kurse einbrechen lässt. Klar gibt es Volatilität, aber eigentlich immer auch schnell eine Rückbesinnung auf die Realitäten. Und die Realitäten sind besser als das Sentiment. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und das gilt für den Nutzermarkt genauso wie für den Investmentmarkt. Klar, wir sind immer noch gewohnt, aus den Boomjahren wahnsinnige Transaktionszahlen zu berichten in allen Assetklassen. Es konnte im Prinzip jedes Produkt verkauft werden. Wir sind ein bisschen zurück zur Normalität. Der Markt ist extrem selektiv und das gilt sowohl für den Nutzer als auch für die Investoren. Klar sind einige Nutzer ausgefallen oder zurückhalten oder reduzieren sich konjunkturell bedingt, aber eben auch aufgrund der neuen Arbeitswelten. Und natürlich sind auch einige Investoren zurückhalten oder ausgefallen oder auf ganz anderen Pfaden unterwegs im Moment. Darauf müssen wir uns einstellen. und eigentlich die Anbieter, die Vermieter, die Projektentwickler, die Bestandshalter, die jetzt verkaufen wollen, müssen sich ein Stück weit auf diese neuen Rahmenbedingungen einstellen. Und das tun sie auch. Das erkennen wir einmal durch die extrem gestiegene Pitch-Anzahl, die wir im ersten Halbjahr feststellen konnten. Wir sind bei über 120% im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres, sodass die Pipeline gerade jetzt in den letzten Wochen massiv aufgefüllt worden ist. Und das heißt, wir haben viele Pfeile im Köcher und können also tatsächlich im zweiten Halbjahr hier das 2025 zu einem Erfolgsjahr machen. Erfolg heißt dann besser als das letzte Jahr. Das wird kein Boomjahr. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst, weil auch das hat Inga schon gesagt, der konjunkturelle Aufschwung, der lässt noch auf sich warten. Die Indikatoren sind auf jeden Fall schon besser geworden, aber in den harten Zahlen und Fakten kann man das noch nicht wirklich ablesen. Aber Investoren müssen ja ihrer Zeit auch ein Stück weit voraus sein. Das heißt, eigentlich ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das Produkt kommt in den Markt in vielfältiger Weise und die Investoren sollten jetzt auch, sagen wir mal, bereit sein, Dinge auch mit Interesse zu prüfen. Und das tun sie. Wir merken auch bei unseren Verkaufsprozessen deutlich mehr Wettbewerb und Interesse von Investorenseiten, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. Aber als dritte Komponente neben Angebot und Nachfrage kommt eben auch die Finanzierung noch hinzu. Und da sehe ich bei manchen Asset-Klassen, insbesondere bei Büro, noch übertriebene Zurückhaltung. Da lohnt ein genauerer Blick und keine pauschale Ablehnung. Das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung zur Situation des Investmentmarktes. Und jetzt auf deine Frage eingehen.
Endlich!
Ja, der Vermietungsmarkt, der ist sicherlich auf der Habenseite einzuordnen. Wir haben da durchaus eine positive Entwicklung im Vermietungsgeschehen. Der Aufwärtstrend setzt sich hier fort, auch wenn nicht in der Dynamik, wie vielleicht erhofft. Aber ich glaube, da ist eine solide Entwicklung zu erkennen. Die Nutzer orientieren sich neu, natürlich. Sie kommen auch ein Stück weit unter Handlungsdruck, weil Mietverträge auslaufen, weil einfach vielleicht andere oder weniger Flächen in Zukunft benötigt werden, weil die HR-Abteilung fordert, dass wir endlich einen neuen Standort und endlich ein neues Büro brauchen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Insofern sind wir da schon eher positiv gestimmt, was die zukünftige Entwicklung der Vermietungszahlen angeht. Wir haben immerhin 1,4 knapp Millionen Quadratmeter vermietet im ersten Halbjahr 25. Das sind immerhin 9% über dem Vorjahreszeitraum. Und das ist schon keine bombastische Steigerung, aber eine solide Steigerung aus unserer Sicht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den wir auch dem Markt mitteilen müssen sozusagen. Dass natürlich hier mehr Nachfrage auch zu mehr Vermietung und besseren Produkten führt und auch zu, sagen wir, Ertragssteigerungen, auch gerade was die Mietpreisentwicklung angeht, also zu interessanten Investment-Opportunitäten führt, was uns da, glaube ich, auch helfen wird, gute Deals zu machen im zweiten Halbjahr.
Und jetzt haben wir eben von Inga gehört, dass Residential und auch Retail sehr gut performt haben im Investmentbereich. Wie schaut das Ganze bei Logistik, Retail auf den Vermietungsmärkten aus?
Ja, Vermietung, Retail ist in der Tat auch positiv. Da haben wir, glaube ich, wieder ein gutes Stück geschafft vom Strukturwandel. Wir haben eine steigende Anzahl von Vermietungen in den Highstreet-Lagen gehabt, natürlich auch dort selektiv. Es gibt Lagen, die verlieren. Es gibt Lagen, die haben steigenden Leerstand, aber es gibt eben auch Lagen, worauf sich die Nachfrage konzentriert, wo sich die Mieten auch stabilisiert haben, wo eigentlich alle sein wollen, wo auch die Frequenzen nach wie vor sehr stark sind oder sogar teilweise weiter gestiegen sind und auch das Corona-Niveau schon überschritten haben, wo auch die Städte agiert haben, wo sie was mit dem städtebaulichen Umfeld getan haben, wo auch Neuentwicklung und Repositionierung von Objekten dazu beigetragen haben, Innenstädte oder auch Stadtteillagen attraktiver zu machen. Auch Shoppingcenter teilweise sind ja durch eine Repositionierung gegangen und können auch positive Vermietungsleistungen darstellen, sodass wir hier Verhalten positiv auch in die Zukunft schauen können, nachdem wir eben aber auch einen wirklich harten Strukturwandel durchschritten haben. Und der ist hier und da auch noch nicht zu Ende. Ja? Der wird sich weiter fortsetzen. Im Logistikbereich hatten wir konjunkturell bedingt auch einen Einbruch natürlich in den Vermietungsleistungen. Teilweise fehlt es auch an geeignetem Produkt. Projektentwicklung ist zum Teil deutlich eingebrochen. An anderen Stellen wurde etwas über das Ziel hinaus produziert, sodass da Angebot und Nachfrage ein bisschen auseinandergefallen sind. Aber insgesamt, Logistik ist eigentlich der Stabilitätsanker, sowohl auf dem Nutzermarkt als auch auf dem Investmentmarkt. Und hier sehen wir eben auch für die Zukunft eher auch positive Tendenzen. Und das ist auch ganz wichtig in dem gesamten Setup von Assetklassen, dass eben Retail und Logistik hier ein Stück weit das kompensieren und Stabilität reinbringen, was wir bei Office an Einbrüchen eben erlebt haben.
Ja, Inga, jetzt haben wir auch noch gar nicht über den Bereich Hotel gesprochen. Ich meine erst eben einen Post von Alexander Trobitz auf LinkedIn gesehen zu haben, dass der sich ja freut über jetzt die, wie viel Prozent waren es, 51% Steigerung?
Es waren auf jeden Fall fast quasi knappe Milliarde an Investmentvolumen. Ich glaube, es waren 930 Millionen. Nein, ich korrigiere, es waren 830 Millionen, aber trotzdem ein gutes Ergebnis. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass hier der Anteil des Upper West nicht mit drin ist. Da ist ja das eines der größten Motel Ones in Deutschland mit drin. Aber das Upper West wird als Büro-Deal erfasst, weil die Mehrheit der Mieteinnahmen kommt aus dem Bürobereich. Deswegen ist das hier noch nicht mal mit drin. Aber dieser Deal an sich in Berlin zum Jahresanfang hat auch in den Hotelinvestmentmarkt ein sehr positives Signal gesendet. Wir haben jetzt im zweiten Quartal in München eine große Transaktion gesehen, das Mandarin Oriental ist für 150 Millionen Euro in neue Hände übergegangen. Es gibt weitere Transaktionen, die sehr erfolgreich durchgelaufen sind und wir sehen deutlich mehr Interesse an dieser Asset-Klasse, weil Andreas hat ein Stück weit auch schon dieses Thema aufgegriffen. Wir sehen im Hotelbereich, was wir beim Einzelhandel sehen, die Gästezahlen sind wieder auf Corona-Niveau, also vor Corona-Niveau, auch bei den Gästeübernachtungen. Wir sehen sehr gute Performance-Kennziffern und es gibt Opportunitäten für Investoren. Und getragen von einem stabilen Markt auf der Endnutzerseite ist das für Investoren sehr spannend und wir sind sehr zuversichtlich, was das zweite Halbjahr angeht.
Und gibt es denn andere Bereiche oder Asset-Klassen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die aber positiv aufgefallen sind?
Stark ist auch das Investmentvolumen im Healthcare-Bereich. Hier dürfen wir nicht vergessen, dass einfach die demografischen Kennzahlen sehr stabil sind und auch sehr, sehr einfach sozusagen nach vorne fortgeschrieben werden können. Hier ist wenig Überraschung, würde ich mal sagen. Weiterhin nach Japan, das zweitälteste Land der Welt. Hier sehen wir auch ein Investoreninteresse mit einem Investmentvolumen von fast 940 Millionen im ersten Halbjahr. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich die großen Assetklassen benannt. Also wie gesagt nochmal, Residential ist weiterhin sehr stark, sehr nachgefragt mit mehr Produkt jetzt im Markt, was wir jetzt auch sehen, wird sich diese Assetklasse auch im zweiten Halbjahr wirklich stark präsentieren, getragen auch von Mietpreiswachstum in der Breite dann auch, ja.
Ja, eines deiner neuesten Lieblingsthemen, Andreas, sind ja Data Center, wie ich das mitbekommen habe. Kannst du uns denn schon mal ein bisschen was dazu erzählen? Wir nehmen ja bald mit Tore einen Podcast auf, aber vielleicht kannst du ja schon einen kleinen Appetizer liefern.
Ja, Data Center sind natürlich ein super spannendes Produkt. Eigentlich Talk of the Town ein bisschen. Erleben natürlich auch so ein bisschen ihre Schwankungen, nachdem eben Trump auch verfügt hat, große Investitionen hinsichtlich KI und Digitalisierung in den USA zu tätigen und dass natürlich die großen Tech-Konzerne eher auch dort investieren lässt. Das gab so eine kleine Delle, aber letztendlich besteht Einigkeit, dass der Bedarf an zusätzlichen Rechnerkapazitäten in Deutschland, insbesondere natürlich an den wichtigen Hubs und Internetknoten, da also auf jeden Fall noch immens ist und das eine interessante Investitionsmöglichkeit auch ist, weil wir hier natürlich quasi Single-Tenant, langfristige Verträge haben, sind auch viele Eigennutzer, die hier selbst investieren und dass das natürlich ein ganz spannendes Produkt ist. Wir sind von der Definition ja hier auch auf einer Schnittstelle zwischen Real Estate und Infrastruktur. Ja, das macht es manchmal ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Da geht es weniger um Mieten, sondern eher um Rechnerkapazitäten und dergleichen mehr. Und solche Data Center sind eben auch nicht so leicht wie eine Logistikhalle. Und das ist schon manchmal schwierig, irgendwo hinzustellen, sondern es bedarf da eben auch besonderer Rahmenbedingungen, insbesondere natürlich der erforderlichen Energieversorgung. Auch das Thema grüne Energie und Abwärme und dergleichen, also ESG-Konformität spielt da auch ein bisschen rein. Also es ist ein bisschen komplexer, als sich das zunächst anhört. Deshalb reden wir auch eher von Datacentern und nicht von Rechenzentren, was ja früher so immer so ein Thema war. Aber das ist auf jeden Fall super spannend und da wird auch viel passieren in den nächsten Jahren. Und wir sind da heilfroh, dass wir über viele Jahre eben schon ein lebendiges Data Center Team bei uns im Hause haben, über Jahre gewachsene Erfahrung. Und die können natürlich super berichten unter der Leitung von Tore Besken. Und der wird dann ja beim nächsten Podcast unser Gesprächsgast sein.
Jetzt hast du ja das Thema ESG angesprochen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht darüber zu sprechen, aber mir ist aufgefallen, dass in den letzten Podcasts oder Gesprächen, die ich geführt habe, dieses Thema irgendwie in den Hintergrund geraten ist. Ist es jetzt so durch... Also ist es entweder neue Normalität, dass keiner mehr darüber spricht, oder ist es eher so, dass Investoren und Nutzer doch weniger darauf achten, vielleicht auch so auf Vorbild der USA?
Vielleicht ist schon alles gesagt. Nein, zu ESG haben wir schon oft geredet. Insofern, nein, das Thema ist nicht vom Tisch. Vielleicht ist im Moment so ein bisschen Blickwinkel verschoben. Die Dringlichkeit ist nach wie vor gegeben, auch wenn es jetzt hier und da vielleicht bei der Berichtspflicht Erleichterung geben wird. Aber ich kann es eigentlich nicht erkennen. Gerade die Großvermietung, die wir hier in Frankfurt durchgeführt haben, Commerzbank und ING DiBa, waren auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Projekt hinsichtlich der ESG-Konformität der zukünftig anzumietenden Fläche. Was liefert denn der Projektentwickler an Qualitäten in dieser Hinsicht? Also das ist nicht vom Tisch, insbesondere auf Nutzersicht bei großen internationalen Corporates, aber eben auch weiter ausgreifend bei mittelständischen Unternehmen. Die kümmern sich eben auch darum, was für einen Impact hat ihre Immobiliennutzung auf den Carbon Footprint, auf Energieeffizienz und so weiter. Das geht nicht mehr weg und der Klimawandel geht auch nicht mehr weg, nur weil Trump seinen Fokus verschoben hat. Klar gibt es vielleicht so eine gewisse Entspannung bei der einen oder anderen Seite, aber wir sollten das nicht unterschätzen. Umso mehr schlägt das Pendel irgendwann zurück. Auch bei den Transaktionen, die wir im Moment begleiten, ESG bleibt ein Thema und der Krempfad wird immer berechnet. Und wann mein Asset möglicherweise gestrandet ist, treibt viele Kaufinteressenten um und da müssen wir regelmäßig Antworten liefern. Also das Thema ist bei uns auf jeden Fall nicht aus dem Blickwinkel geraten.
Sehr gut. Und ein anderes Thema, Inga, ist ja auch die Kooperation von Decathlon und Galeria. Eigentlich ist auch eine Frage, mit der Andreas und ich uns ja Anfang des Jahres beschäftigt haben, Repositionierung. Also was passiert denn jetzt mit den Kaufhäusern, den leerstehenden?
Also da sehen wir deutlich mehr Nachvermietung, auch nachhaltige Nachvermietung. Also es gab Zwischenmieter, hatte man das Gefühl, die sind schon wieder ausgezogen, weil sie es selber nicht geschafft haben in diesem wirklich herausfordernden Retail-Umfeld. Mit Decathlon haben wir jetzt einen Mieter in den deutschen Städten, der diese Flächen erfolgreich bespielen kann, der zusätzlich für Frequenz sorgt. Und ich glaube, Decathlon hat angekündigt, bis 2027, muss vorsichtig sein, ungefähr mit 60 Shops oder Stores noch an den Markt zu gehen. Das ist eine richtig gute Entwicklung, die wir da sehen, eine wirklich fruchtbare. Und es bleibt spannend auf den deutschen High Streets. Wir sehen aber auch weiterhin Gastronomie stark expansiv, zum Beispiel L'Osteria hat, glaube ich, noch mal Expansionspläne ausgerollt. Da sind wir positiv eingestimmt, sehen natürlich aber trotzdem, wer in die Innenstädte geht. Das ist ja einfach so, da ist noch viel Leerstand, da ist noch viel Potenzial. Aber auch hier nehmen viele Eigentümer jetzt die Immobilie in die Hand, nehmen sie vom Markt, repositionieren sie, machen da Mixed Use draus. Ob es jetzt hier auf der Zeil ist, der ehemalige Esprit, oder in Hamburg der ehemalige C&A, die werden dann in andere gemischt genutzte Projekte überführt. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Das begleitet uns weiter, nicht nur auf den High Streets, sondern auch, wenn wir rausgucken, hier Frankfurt Skyline, Repositionierung, Umstrukturierung, Riesenthemen. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja Flächenknappheit hier auch in den zentralen Lagen. Jetzt machen wir wieder einen Schwenk zurück zu Büroimmobilien. Und große Vermietungen sind oftmals gar nicht in neuen Objekten darstellbar kurzfristig, und so geht man dann in ganz andere Konstellationen, von denen man vorher gar nicht gedacht hat, dass sie möglich sind. Sowas wie die KPMG-Anmietung in zwei verschiedenen Gebäudeteilen mit einer Neuausrichtung des Parktower, wenn ich nicht falsch abgebogen bin. Und das sind Sachen, das wird uns bewegen, das wird spannend bleiben, und da bleibt auch ESG ganz weit vorne mit. Kannst sowas nicht denken, ohne ESG umzusetzen, denke ich mal.
Das ist richtig. Und Bestandsimmobilien wieder dem Markt zuzuführen und wieder neues Leben einzuhauchen, das ist natürlich schon per se ESG-freundlich. Und von daher macht es auch Sinn, darüber nachzudenken. Aber klar, der Pfad der Wirtschaftlichkeit ist da oftmals schmal, und von daher braucht es dann genaue Analysen, sicherlich auch von öffentlicher Hand Erleichterungen, was die Genehmigungsfähigkeit geht, Bestandsschutz dergleichen, Stellplatzverordnung, all diese Themen werden ja derzeit diskutiert. Manche Bundesländer sind da ja schon vorgeprescht und wollen eben genau die Umnutzung von leerstehenden Bestandsimmobilien, seien es jetzt Office oder auch Retail-Objekte, fördern, um auch Wohnraum zu schaffen oder auch andere Nutzungen. Schulen zum Beispiel ist ein großes Thema in Frankfurt, aber eben auch klassisches Wohnen, um ein Stück weit die fehlenden Neubauzahlen im Wohnbereich dann nach oben zu treiben. Das sind zwar nur Tropfen auf dem heißen Stein, aber führen natürlich zu einer Belebung von Innenstädten oder auch von Lagen, wo heute Büroobjekte leer rumstehen und wahrscheinlich nie wieder einen Büronutzer sehen werden. Und das löst ein Stück weit unsere Probleme in diesem Segment. Es gibt ein schönes Beispiel auch für ein anderes Warenhaus in Hamburg. Der Kaufhof Galeria in der Mönckebergstraße, der umgenutzt wird jetzt zu einer gemischt genutzten Immobilie. Und da tatsächlich eben auch Büroflächen entstehen, dort, wo früher eingekauft worden ist, auf den Obergeschossen des Kaufhauses, werden in Zukunft Banker sitzen von der HCOB, Hamburg Commercial Bank, die wir dorthin vermitteln durften, die natürlich in bester zentraler Lage dort modernste Büroflächen hinter einer historischen Fassade finden werden. So geht auch Umnutzung, und man sieht eben, dass auch solche Branchen, solche Nutzer, solche anspruchsvollen Nutzer tatsächlich auch in solche interessanten Projekte hinein anmieten, was uns zuversichtlich stimmt, um ja die Aufgaben in den High Streets Schritt für Schritt zu lösen.
Dann bleibt mir nur noch eine Frage. Welche Aussichten habt ihr für das zweite Halbjahr 2025?
Ich finde, Andreas hat es schon ganz schön auf den Punkt gebracht, ganz zu Anfang, wer zugehört hat. Also es ist noch viel nicht greifbar, ne? Aber also wir warten auf Godot, würde ich jetzt nicht sagen wollen. Also ich glaube an ein belebteres zweites Halbjahr. Also wir haben viel Rückenwind, aber auch Gegenwind. Ich vertraue auf den Rückenwind, ehrlich gesagt. Ich vertraue darauf, dass die Handelskonflikte einigermaßen gütlich geklärt werden, dass die deutsche Wirtschaft wirklich auch profitieren kann von diesen Sondervermögen und sich wirklich auch dann positiv nach vorne bewegt, dass das Sentiment bei den Entscheidern weiter ins Positive dreht, die Nutzermärkte sich ordentlich wirklich auch nach vorne entwickeln. Und dann, ich gehe davon aus, dass das zweite Halbjahr beliebter sein wird. Also insgesamt auf ein Niveau kommen werden im Investmentbereich, rechnen wir so insgesamt mit 35 Milliarden Euro. Das wäre ein zufriedenstellendes Ergebnis und dann weiterhin. Man wird langsam müde, es zu sagen, aber in einem herausfordernden Umfeld. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein bisschen positiv nach vorne mag ich gerne blicken, ja.
Da Inga ihr Buch Warten auf Godot noch nicht zu Ende gelesen hat, werden wir nicht verraten, ob Godot jemals kommen wird.
Ja, wird er jemals kommen, ist die Frage.
Aber der Aufschwung wird nicht nur kommen, er ist schon da. Also wir stellen natürlich fest, die Zahlen entwickeln sich positiv. Natürlich viel zu langsam, aber mit einer leicht steigenden Dynamik. Und das wird mich auch weiterhin zuversichtlich stimmen, dass wir dieses Jahr besser als letztes Jahr sein werden. Die 35 Milliarden Transaktionsvolumen wurden schon genannt. Resi geht voran mit einer deutlichen Steigerung des Transaktionsvolumens. Office braucht noch ein bisschen länger. Retail, Logistik stabil. Hotel kommt, Healthcare kommt. Und im Vermietungsbereich sehen wir eigentlich auch eine stabile Entwicklung, die aber noch deutlich Luft nach oben hat, sollte tatsächlich der konjunkturelle Aufschwung Fahrt aufnehmen, wie uns die Ökonomen ja vorhersagen. Gut, die lagen jetzt in der Vergangenheit hin und wieder falsch oder haben etwas zu viel Hoffnung in die Branche getragen. Aber es sprechen doch einige Parameter dafür, dass wir nicht ewig auf diesem stagnativen Level bleiben, wie in den letzten 2 Jahren, sondern wir sind hier am Beginn eines länger anhaltenden stetigen Aufschwungs und von daher wird dieses Jahr, glaube ich, ganz gut abgeschlossen werden.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass Survive Till 25 immer hieß bis Ende 2025.
Okay, also,
Dann haben wir noch sechs Monate Zeit und ich freue mich dann auf unseren Austausch im Januar. Vielen Dank euch beiden.
Danke. Vielen Dank.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.